Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Micky Beisenherz ist ausschließlich Micky Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
Du bist allein. Wer soll bei dir sein?
Greif zum Telefon, da sind wir schon.
Dein auditives Disneyland.
Bis es brennt.
Was bei einem Puzzlespiel so bemerkenswert ist, eine Stunde, nachdem man es gegessen hat, ist man schon wieder hungrig.
Okay.
Weißt du, von wem es ist, das Zitat?
Das ist ja eine Form von absurder Komik, ja, zu der ja auch nicht jeder fähig ist, von daher...
Okay, ich gebe dir noch ein zweites Zitat und dann weißt du, von wem es ist, okay? Großer Künstler, also du verehrst ihn auch, kann man sagen. Also,
wahrscheinlich.
Ich verehre ihn noch mehr. Also, aber okay,
also dann ist Otto, dann ist natürlich Otto.
Nee, du verehrst ihn noch mehr. Deine Augenlider werden schwer. Du wirst ganz müde, deine Pfoten schlafen ein. Du bist keine Katze mehr.
Ach so.
Du bist ein Krapfen.
Ja, ist gerade 266 Jahre alt geworden. Ich glaube, auf den heutigen Tag sogar. Kann das sein?
Wer?
Irgendwie? Alf, also Gordon Shumway. 266 Jahre alt.
Hm? Quatsch. Ich glaube, da verwechselst du das mit dem Alter mit Tommy Pieper wahrscheinlich.
So. Nee,
aber
tatsächlich. Ja.
Also, Elon Musk hat... Twitter gekauft, Trump ist wieder bei Twitter, Kanye West wollte sein Album Hitler nennen, in Paris machen die Cafés um 37 Uhr auf, ist eigentlich alles beim Alten, würde
ganz
ich sagen.
Ganz normaler Samstag.
Aber es ist ehrlich, es ist so viel passiert, ne? Das ist irgendwann, man kann das gar nicht mehr alles verarbeiten, weil dann kommen ja auch immer Leute und fragen dich, sag mal, was sagst du denn dazu, ne? Und wo du denkst, ey, ich sag am besten gar nichts, ne? Zu manchen Sachen kann man gar nicht sagen.
Bei dir ist das so. Bei mir ist halt so, ich sag zu jedem Thema so viel unaufgefordert, mich fragt keiner. Also bei mir ist schon lange keiner mehr vorbeigekommen und hat gesagt, was sagst du denn dazu? Weil sie wissen, bevor sie diese Frage stellen können, habe ich sie schon unaufgefordert auf 12 verschiedene Arten und Weisen beantwortet und keine Intelligente war dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Hör ich da Löwen im Hintergrund bei dir?
Ja, das ist sehr interessant. Also ich sitze... in Paris im Hotelzimmer. Ich habe beide Fenster offen und schaue in den Innenhof. Und es gibt Möwen in Paris.
Hast du wieder wie Armin Rohde die Vögel auf dem Balkon des Hotels gefüttert? Diesmal nicht die Tauben, sondern die Möwen.
Es ist wirklich sehr interessant. Die Möwen sind in Paris. Und der Grund, warum Möwen, hat mich auch gewundert, ne? Weil wenn du irgendwo keine Möwen erwartest, in Paris. Möwen sind in Paris, weil der normale Raum, wo sie leben, also da an der Küste in Frankreich, weil das so überlagert ist, also so mit Menschen und allem, dass sie das wohl so abgestresst hat, dass die da weitergezogen sind.
Ach, guck mal, interessant.
Und dann sind dass da auch irgendwie für die aus auch, ich glaube, es hatte auch was mit Ernährung und so zu tun. Naja, und sie haben da ja auch Feinde am Meer und sie sind auf jeden Fall weiter nach Paris gezogen, weil sie hier ihre Ruhe haben, keine Feinde haben.
Dafür aber viele vertrottelte Touristen, denen man natürlich hervorragend einfach das Essen aus der Hand
klauen kann. Essen haben sie hier aber auch genug. Und der Grund übrigens, warum Möwen so laut kreischen, das habe ich mich nämlich auch schon öfter gefragt, ist, weil sie sich das Meer ist so laut und sie müssen sich am Meer verständigen und deswegen sind sie so laut, also im Vergleich zu anderen, vielen anderen Vögeln.
Übrigens gibt es zu Seagulls, gibt es ein schönes Zitat, und zwar 1995, als der legendäre Fußballer Eric Cantona, da sind wir auch wieder bei Frankreich, der damals bei Manchester United gespielt hat, wurde gesperrt für 8 Monate, weil er einem verfeindeten, also einem gegnerischen, nennen wir ihn mal wohlwollend, Fan, einen Kung-Fu-Tritt verpasst hatte. Also er war auf dem, also man muss dazu sagen, Eric Cantona, du kennst ihn wahrscheinlich nicht, ist eine legendäre Figur des britischen Fußballsports.
Nur vom Namen.
Und war immer schon so eine Art, also er war schon immer der Intellektuelle des britischen Fußballs. Das passt jetzt nicht so ganz zum Karate-Kick, ist aber schon richtig. Und er war immer schon auch in gewisser Hinsicht seltsam, hat auch schon mit 31 seine Karriere beendet und war der Spieler, den Manchester United Anfang der 90er geholt hat, mit dem dieser Verein komplett wieder erfolgreich geworden ist, weil er eine derartige Strahlkraft hatte. Er hat danach auch Theater gespielt, viel und erfolgreich, also war und ist eine ganz herausragende Figur. Nun war es so, dass in diesem Spiel ein Fan irgendwas reinschrie, also Cantona musste bereits wegen Rot vom Feld. Er ging also gerade vom Feld. Dann schrie dieser Fan irgendwas so im Sinne von fick deine Mutter oder geh zurück in dein Land oder was weiß ich. Und dann ließ er sich lustvoll dazu hinreißen, kurz nochmal, damals waren die Fans ja ganz dicht am Spielfeldrand, und hat ihm einfach wirklich, ist hochgesprungen, hat ihm so einen richtigen Karate-Kick vor die Brust gegeben. Da war natürlich richtig was los. Und dann wurde er 8 Monate gesperrt. Und dann gab es eine Pressekonferenz nach 8 Monaten. Dann ist er aufs Podium gegangen und da waren die ganzen Fotografen und die ganzen Reporter und die Kameras klickten und da war richtig viel los. Und da ging er nur aufs Podium, setzte sich hin und sagte dann mit seinem französischen Akzent: When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Und verließ das Podium wieder und ging.
Hammer. When the seagulls follow the?
The trawler, also dem Fischkutter. Also wenn die Möwen dem Fischkutter folgen, dann tun sie das, weil sie denken, es werden Sardinen ins Wasser geschmissen. Und dann ging er wieder und verließ die Journalisten und die Fotografen mit ihren klickenden Kameras. Und das war's.
Ach, ich liebe das jetzt schon, aber ich versuche es gerade zu verstehen.
Naja,
das ist so unter dem Motto, ja, lass uns über was Wichtiges reden.
Implizit ja, aber in erster Linie hat er natürlich also den Begriff Meute benutze ich in diesem Falle jetzt mal. Er hat natürlich diese lauernde Meute, die da vor ihm saß, mit klickenden Kameras und hingestreckten Mikrofonen, natürlich einfach mit Möwen verglichen, die jetzt da alle sind, weil sie da gleich was abgreifen können. Also wie Sardinen, die ins Wasser geschmissen werden.
Okay, jetzt schnall ich's.
Und mit diesem Gleichnis hat er sie natürlich alle auf die reine Bedürfnisbefriedigung reduziert, auf das gierige Lauern, dass jetzt gleich etwas kommt. Und das hat er ihnen nicht gegeben, sondern er hat ihn lediglich dieses Zitat dargelassen, etwas kryptisch, was natürlich vor Ort kaum jemand verstanden hat, weil sie gerne etwas anderes gehört hätten, und verließ das Podium wieder und ging.
Ich habe mich gerade gefragt, als du sagtest, ja, da hat jemand gerufen, ich fick deine Mutter oder geh zurück in dein Land. Da habe ich mich gefragt, was schlimmer ist für einen selbst, wenn man sich entscheiden muss. Ne? Kommt immer drauf an, ne?
Das ist absolut richtig. Ja. Vielleicht muss man auch erst in das Land zurückgehen, in dem es möglicherweise erlaubt ist. Also wir reden natürlich vom Saarland, das ist ja klar. Damit dieser obligatorische Saarland-Gag auch noch abgefrühstückt wäre. Aber apropos, fick deine Mutter und geh zurück in dein Land. Es gibt mehrere Dinge, die ich beobachtet habe, jetzt, da Elon Musk Twitter gekauft hat. Zunächst einmal das eine, was offensichtlich dämlich ist, diese nicht wenigen, unter anderem angeführt natürlich vom ehemaligen Bildchef Julian Reichelt, die jetzt aufatmen, dass man bei Twitter jetzt endlich Meinungsfreiheit hat, wo man durchaus mal die Frage stellen darf, was genau konntest du bislang bei Twitter nicht schreiben, was du... was? Also wo man sagt, ja, also... woran mangelte es denn noch? Was hat dich denn, welche Form der Beschränkung hast du erlebt, dass du das nicht schreiben konntest, was du noch schreiben wolltest, auf das wir also noch warten dürfen jetzt?
Das Absurde ist, jetzt wo Elon Musk Twitter übernommen hat, hatte ich heute Nacht das erste Mal, seitdem ich bei Twitter bin, so eine Meldung, dass ich ein Beitrag von mir gemeldet wurde und das überprüft wird. Und zwar war das, ich habe geschrieben, jetzt werden wir Juden nicht mehr für den Tod von Jesus verantwortlich gemacht, sondern dafür, dass es diese scheiß Kanye West Kackschuhe nicht mehr gibt.
Ja, aber dann hättest du doch, dann hättest du auch gleich sagen, nicht mehr für den Tod von Jesus, sondern von dem Tod von Yeezys. Ne? Das wäre doch jetzt eigentlich konsequent gewesen in der, sag mal, in der Gag-Architektur, oder?
Ja, den hatte ich auch den Gedanken. Ich fand aber in der Gag-Architektur das lustiger mit diesen Schuhen, dass man Jesus.
Das sind doch die Schuhe. Die Yeezys sind ja die Schuhe. Das ist es ja eben. Du hattest
so,
ihn ja schon. Du hattest ihn doch schon in der Hand.
Ach so,
du hattest,
ach so,
er lag da doch schon.
Ja, stimmt. Ich habe nicht geschnallt, dass Jesus und Yeezys und die Schuhe auch so heißen. Ja, stimmt.
Ja, eben,
ne? Ja, aber ich glaube, das wissen viele auch nicht.
Das wissen viele.
Ja.
Ich habe ja schon gesagt, nächstes Jahr auf der Documenta kommt Taring Padi, das Künstlerkollektiv, das Indonesische, kommen alle in Yeezys. Das sollte dann eigentlich als antisemitische Performance reichen. Ich hätte gestern auf dem Marktplatz in Erfurt, hätte ich Björn Höcke in Yeezys gesehen, in seinem komischen Kinderschänder-Polyester-Anzug, aber Yeezys an den Schuhen.
Kinderschänder-Polyester-Anzug? Aber wie kommst du denn auf einen warum haben Kinderschänder-Polyester-Anzüge an?
Weiß ich nicht, das ist einfach so ein Bild, was ich so ein wahnsinnig schlecht verarbeiteter so Klempedo-Anzug, bei dem man denkt, also den möchte ich jetzt auf keinen Fall irgendwie, diesen Menschen möchte ich, also da möchtest du halt, wenn der irgendwie an so einer Grundschule vorbeigeht, möchtest du aus jedem einzelnen Grundschüler, jeder Grundschülerin möchte sofort so eine Rape-Whistle in die Hand drücken und sagen, wenn dieser Onkel vorbeikommt, aber das nur am Rande. Zum Thema Pädophilie haben wir beide ja auch unser Thema im öffentlichen Raum.
Ja, aber das Gute bei Pädophilen ist ja, also eine Sache ist gut, dass die halt vor den Kindergärten und Schulen immer langsam und vorsichtig fahren mit dem Auto, ne?
Das
muss man einmal sagen. Also da kann nichts.
Das sind die einzigen, die da mal wirklich Schritttempo fahren. Nochmal zu Elon Musk, ja, es gibt mehrere interessante Dinge, die sich dann natürlich, klar, bei so einem Massenmedium, wenn es übernommen wird von jemandem wie Elon Musk, da formiert sich natürlich vieles Interessantes aus, was ich auch wahnsinnig, also ich finde es wirklich einfach amüsant, weil es so dämlich ist, wenn du dann so ein paar Twitter-Höchstleister hast, die also wirklich
auf Twitter auch lustig, ne?
Ja, auf Twitter.
Die beschweren sich über Meinungsfreiheit, aber beschimpfen da wahrscheinlich Elon Musk.
Naja, also Elon Musk auf Twitter zu beschimpfen, ist ja sowieso so, als würdest du irgendwie in so einem Club im Käfig von der Decke hängen und über der Tanzfläche herab den Clubbesitzer beschimpfen. Wo du sagst, ja, und jetzt tanz weiter, du Spacko.
Ich sehe das gerade so, wie du im Käfig sitzt, da rumschreist, im Hintergrund läuft, you know, you pump it up.
Ja, wirklich.
You got to pump it up.
Vielen Dank für deine Meinung. Und
ich weine!
Genau.
Was für ein schlechter Laden!
Genau,
okay,
genau.
Weiter geht's.
Vielen Dank für deine Meinung und jetzt.
And every part is the go. That was the bass, the jam, sliding. I just ended up waste time for the mic.
Jump to the rhythm.
And I'm here to remind. Und dann konnte ich nicht mehr weiter. Es war immer auch Vanilla Ice auch. Come on, stop. Come on, break and listen. This is Ice from a brand new adventure and something. Rather holding me tightly, floor like a hot deadly and nightly. Put it over, stop. Yup, I don't know. Turn up the lights and I go. Und da wieder, ne?
To the extreme. To the extreme, I rock the mic like a vandal. Naja, scheißegal. Auf jeden Fall.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Man konnte immer den Anfang und dann, ach komm.
Genau. Und dann hast du halt wirklich auch so ein paar intellektuelle Heavyweight-Champions, die in den letzten Jahren vielleicht erfolgreich mal so zwei, drei Sachen getwittert haben, die sich dann aufschwingen und schreiben dann so einen englischen Vierzeiler. Dear Elon Musk, I've always criticized you und bla 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 und schreiben dann so eine so eine vierzeilige Ruckrede an Elon Musk, dass sie ihn immer schon kritisch betrachtet haben und auch künftig daran sich nichts ändern wird. Auf Englisch. Und wo du denkst, Alter, der hat Twitter gerade für 44 Milliarden gekauft. Das ist jetzt relativ unwahrscheinlich, dass er panisch aufgrund dieser Verbalattacke sagt, oh Gott, nee, dann verschenke ich's. Also wirklich, wo du denkst, für wen machst du's?
Aber geil also sind auch die Leute, die geil ist auch, wenn die jetzt gerade bei Instagram und sowas, wenn so Nutzungseinstellungen geändert werden, ne? Mhm. Und dann siehst du, die Leute posten, hallo Facebook, hallo Instagram, so. hiermit gebe ich nicht mein Einverständnis, wo du denkst, ey, who the fuck cares? Echt, ja, Wahnsinn.
Das ist aber das ist so ein Klassiker von 2014, ne, wo diese ganzen Hiopais dann immer da... die haben dann immer so einen komischen Text von so einem Görlitzer Parkanwalt, der dann gesagt hat, das musst du hier reinkopieren, dann... dann hat Mark Zuckerberg nicht das Recht an deinen Bildern oder so. Aber jetzt bei Twitter, also wenn dann jemand so auf Englisch ja direkt Elon Musk adressiert, muss man immer die Frage stellen, wozu genau ist das jetzt? Es ist natürlich in erster Linie, wie bei Twitter üblich, für das eigene Publikum, die sagen, Zapperlot, da hast du aber mal wieder richtig einen rausgetan. Deswegen folge ich dir, weil du gesellschaftskritisch begleitest. Weil an Elon Musk kann es ja nicht gerichtet sein. Und natürlich auch die leise Hoffnung, dass irgendein US-Account, also keine Ahnung, wer auch immer, ja, das sieht. Also Ben Stiller, als würde Ben Stiller jetzt da sitzen und sagen, oder John Winslow, oh, dieser Dolph aus Ingolstadt, da hat der aber wirklich, das muss ich retweeten und daraufhin du zu ein bisschen internationalem Ruhm gelangst, weil, keine Ahnung, Meryl Streep, die bei Twitter ist, gesagt hat, guck mal hier, du, der Ulrich aus Pforzheim, der hat aber dem Elon Musk hier mal richtig einen beigebrockelt, das muss ich teilen. Vielleicht kann er ja auch mal ein Drehbuch für mich schreiben. Wenn er so ein klasse Vierzeiler an Elon Musk schreibt, dann kann er ja vielleicht auch das Drehbuch demnächst schreiben für einen Film, in dem ich mitspiele. Also immer die Frage, wofür? Und da würde ich immer sagen, ganz, ganz ehrlich, achso, und das ist ja Punkt 3. Jetzt kommt wieder diese Scheiße mit Mastodon. Das kam ja irgendwann schon im April oder im März, als hochkam, und zwar meine ich nicht die Band, Olli, als im März oder April hochkam, dass Elon Musk Twitter kaufen könnte, dann gab es ja plötzlich da irgendwie so einen anderen sozialen Netzwerkdienst, Mastodon, und da haben ja ganz viele angekündigt, ich verlasse jetzt Twitter, ich gehe zu Mastodon, und das ist irgendwie so ein dezentrales Netzwerk, was so ein bisschen aussieht, als hätte so ein Pädagogenkollektiv das gegründet, und ja, jetzt kommt das natürlich wieder auf und alle sagen so, jetzt gehe ich aber wirklich, und dann hast du so 3, 4 von den Leuten, die ich wirklich bei Twitter auch leidenschaftlich beschissen finde, und wann immer ich mit dem Gedanken spiele, auch zu Mastodon zu gehen, dann klicke ich auf die Seite bei Twitter, wo dieser Volltrottel ankündigt, ihr findet mich bei Mastodon, und das ist wie das Foto, was manche an den Kühlschrank kleben, mit einer Optik, bei der sie nie wieder ankommen wollen. Und so mache ich das auch. Wenn ich überlege, gehe ich zu Mastodon, gehe ich dann auf die Seite von diesem Hiopai und sage, also stimmt, der ist ja auch da, dann bleibe ich lieber bei Twitter.
Mastodon würde sich als Verb so anhören, finde ich, wie wenn du dir vorstellst, wie so ein Speed-Metal-Fan zu so einer Musik auch masturbiert, so ganz aggressiv, mastodondieren. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Das ist ein sehr komisches Wort auf jeden Fall.
Das ist richtig. Also deswegen
Kühlschrank, auch da, hast du was am Kühlschrank? Hast du was
im Kühlschrank? Ich habe so diverse so Magneten und so 2, 3 Karten und so. Was ich sehr reizend finde, ist, immer wenn ich mit meiner Tochter in NRW bin, wir steigen ja meistens in Dortmund am Hauptbahnhof aus, und wenn wir dann später wieder zurückfahren von Dortmund aus nach Hamburg, will meine Tochter ihrer Mama immer so aus der Bahnhofsbuchhandlung möchte sie jemand so ein kleines Souvenir mitbringen. Das heißt, meine Ex, also Pippas Mama, hat jetzt wahrscheinlich schon so 8 Kühlschrankmagneten mit so Ansichtsdingern aus Dortmund, wo du denkst, ja genau, das ist ja genau das, was man sich so gewünscht hat. Schlüsselanhänger und so ein Kühlschrankmagnet mit den schönsten Dingen aus Dortmund.
Ich hatte vor 2 Jahren eine Frau kennengelernt, und da war das auch so, da war ich gerade auf Fuerteventura, und da sagte die zu mir, hey, weil ich sagte, hey, soll ich dir was mitbringen von hier? Sie so, ja, ich sammle Magneten. Und dann bring mir doch einen Magnet mit. Und dann habe ich einen Magnet gekauft, so mit der Insel von Fuerteventura. Und sie so, toll und so. Und dann wollten wir uns treffen, hat nicht geklappt. Und dann war ich wieder woanders in Amsterdam am Flughafen. Da habe ich hier so Tulpen in so diesen Clocks gekauft. Und dann war ich irgendwo anders in New York, genau, habe ich zwei Magneten in New York. Naja, auf jeden Fall ist die irgendwie untergetaucht. Ich habe die nie getroffen. Okay. Auf jeden Fall habe ich jetzt ohne Witz ungefähr 10 Magneten an meinem Kühlschrank. Ich wollte nie Magneten am Kühlschrank haben, weil ich mag das gerne, wenn da nichts ist. Auf jeden Fall hängen jetzt diese Magneten.
Die Magneten. Gute Frage. Naja.
Geil, ich liebe das, wie du, das ist so dein Style. Ne? Einmal sagen, ja, Magneten. Und dann selber, ich sehe in deinem Gesicht, ich bin mir auch nicht so sicher. Warte mal. Yes, yeah, sorry. It's 9:00 in the morning. It must be possible to talk normally.
Wieso, was ist denn jetzt los?
Ja, irgendjemand schreit da irgendwie. Ich soll, yeah. Yeah, I'm from Germany. Stop provocating me. Otherwise we start a third world war.
Oh Gott.
Ja, aber echt, ich meine, ja klar, es ist, ich meine, ich rede, du hörst ja, wie ich rede auf Zimmerlaut.
Ja, du hast ja auch eine basslastige Stimme. Ja gut,
aber es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass niemand, das ist ja hier nicht aus Pappmaché gebaut, das Hotel.
Ja, das ist also, ja offensichtlich ja doch. Ne?
Oh, ich habe heute Morgen ein Video, ich ertappe mich, ich bin sehr früh aufgestanden dabei, wie ich plötzlich... Das haben ja auch Menschen entwickelt, diese Reels und so, dass man das einfach guckt die ganze Zeit. Ich habe heute zwei Videos schon gesehen. Eins, wie ein Waschbär versucht, Seifenblasen zu fangen.
Ach Gott.
Und dann habe ich noch ein Video geguckt, wo jemand in Florida in seinem Garten ein Krokodil einfängt mit seiner Mülltonne. Und zwar...
Achso, das habe ich auch gesehen.
Ist das so eine
Das gefällt mir.
Ist das so eine Mülltonne, so eine normale, weißt du, diese Zulu.
Ja, so eine ganz klassische, genau.
Ja, und dann er legt die aber hin, macht den Deckel so hoch und tut einfach so, als ob er eigentlich auch so ein Mülltonnenkrokodil ist. Und irgendwie schafft er das, dass das da reingeht, dann macht er schnell die Mülltonne hoch, halt den Deckel fest, geht den Hang runter da zu dem Wasser, wo es herkam, haut das Ding. Also, und ich habe aber... Bei mir ist es so, ich kriege nur thematisch immer die gleichen Videos. Ich kriege immer entweder Krokodil-Videos, Waschbär-Videos oder Videos von Achterbahnen.
Ach, okay.
Das ist mein Logorhythmus.
Ja gut, aber machen wir uns nicht. Was, Logorhythmus oder Algorithmus?
Mein Logorhythmus.
Okay.
Kennst du nicht, oder was?
Ja, doch, doch. Also es ist natürlich insofern schon durchaus auch konsequent. Das Einzige, was mir in dieser ganzen Reihe fehlt, ist so ein bisschen Zirkus. Aber das ist wahrscheinlich über das Krokodil ja auch schon abgebildet.
Ich finde, ich gebe das zu, ich finde Krokodile faszinierend. Ich erinnere mich
dran. Sind sie ja auch.
Ich war in der Grundschule in Papenburg, in der Kirchschule. Ne? Und dann hieß es plötzlich irgendwie, der Zoo auf Rädern oder der Zoo Berlin kommt nach Papenburg. Und dann mussten wir alle so ein paar Mark, hat das gekostet, 4 Mark oder 5 Mark zahlen. Und dann war da so ein Doppelklassenzimmer. Und dann kam der Berliner Schulzoo, genau so hieß das. Da kam jemand mit so einem LKW, was auch komplett assi im Nachhinein ist. Ne?
Ja, sowieso.
In dem LKW waren irgendwie 15 verschiedene Kleintiere. Und dann saßen wir so am Rand so des Klassenzimmers so im Kreis quasi aufgebaut. Und dann kam er immer mit einem Tier nach dem anderen da rein und lief dann einmal so durch den Klassenraum. Und irgendwann, das war dann das Highlight, kam so ein kleines Krokodil. Ne? Und ich erinnere mich halt noch dran, wie das da einfach so wie die immer so starr, ne? Einfach die da so wie in den letzten Folgen von den Tagesthemen mit Ulrich Wickert, einfach nur ganz starr, wie das da einfach nur ganz starr so einfach nur ist und plötzlich so super schnell. Aber ich liebe Reptilien, solange ich sie nicht anfasse und sie, ich finde, also Krokodile vor allen Dingen faszinierend.
Ja, sind sie ja auch. Ich meine, sie zählen ja auch zu den nicht wenigen, aber dann doch besonderen Lebewesen, die ja schon zu Zeiten der Dinosaurier da war und dann halt einfach überdauert haben. Ja, die sind halt einfach, also während die Dinosaurier gesagt haben, so, wir sterben jetzt mal aus, hat das Krokodil gesagt, das könnt ihr gerne machen. Aber das Krokodil war quasi wie alle bei Twitter. Also alle haben gesagt, wir gehen jetzt hier, und das Krokodil hat gesagt, ich bleibe. Und so Kroko. Ist es dann auch gekommen.
Aber ich glaube, der hat gar nicht so eine Stimme. Wir neigen ja dazu, als Menschen den Tieren immer Eigenschaften und alles so anzudichten, Charaktere. Ja. Also, ich bleibe. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Krokodil so, hey, na, hey Mensch, ich will nur spielen. Aber der hat ja auch Hunger.
Dafür ist der Resonanzkörper aber ein bisschen zu gewaltig, ne? Also da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass halt Krokodil, ich bleibe, kann ich machen, was ich will.
So ein bisschen Bud Spencer.
Ich werde mir hier schön so ein Glut ziehen oder gibt's einfach auf die Waffel. Sowas halt.
Also das ist echt kein Spaß, aber ich finde die wahnsinnig interessant und ich sehe auch sehr viele Videos, wo so Krokodilshows schief laufen.
So die werden ja. Meinst du, wenn wieder so ein mutiger Thai den Kopf in das Krokodilmaul steckt und sich dann wundert, warum das Krokodil plötzlich die Todesrolle macht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist.
Ich liebe ja die Todesrolle. Das ist halt einfach auch. Der Begriff ist einfach schon klasse, ne?
Wenn ich du da die irgendwie.
Also, naja, also du stellst jetzt einfach vor, du bist jetzt irgendwie, was weiß ich, nennen wir mal, Jochen. Jochen aus dem Serengeti-Park in Dülmen. Und dann sagst du, pass mal auf, da sind ja 5 Kinder. Jetzt pass mal auf, Kinder, jetzt folgendes. Ich stecke jetzt den Kopf hier da rein. In das Maul vom Krokodil. So. Und dann hast du dann so, ne, das Krokodil ist ja starr, wie es normalerweise ist, das Maul offen. Dann steckt er den Kopf da rein und denkt so, jetzt hier, ist eine geile Show, ne? Klack! In dem Moment geht das Maul zu und du denkst, das ist nicht gut. Das war so nicht abgemacht. Und das Krokodil denkt sich, schmeckt ja gar nicht so schlecht. Jetzt mache ich mal meins. Also jetzt sagst du, Ingo, du hast deinen Spaß gehabt. Jetzt mache ich mal meinen Signature-Move. Und die Todesrolle ist ja das, was das Krokodil macht, um das Opfer, das es ja schon mit dem Maul fixiert hat, jetzt aber so richtig zu killen. Und das geschieht ja in der Regel im Wasser. Und damit das, also ich glaube, es ist eine Mischung aus, entweder, also wenn es gut läuft, hat das Vieh gleich das Genick gebrochen, wenn es einigermaßen okay läuft, durch die Todesrolle, also durch das mehrfache Drehen um die eigene Achse, verwirrt das Tier ja das Opfer auch, weil es ja im Wasser, also das Krokodil zieht in der Regel ja das Gnu ins Wasser oder die Antilope und da setzt es so Todesrolle an, also dreht sich wie so ein Dönerspieß, also 20 Mal um die eigene Achse. Und das Vieh natürlich im Maul gleich mit. Und dadurch ist das Tier natürlich A, komplett auch orientierungslos da unter Wasser. Mhm. Und B, hat es im besten Fall auch gleich mal schon mal ein paar Gelenke gebrochen und ist dann sowieso schon total wehrlos. Und also meistens wird das Tier ja nicht direkt am Kopf oder am Genick gepackt, sondern eher so am Rumpf. Aber so oder so ist das keine schöne Angelegenheit für das Opfer. Und insofern...
Ist das jetzt apropos Mülltonne.
Aus dem Hof, ja.
Da sind Krokodile in der Mülltonne.
Naja, also wie gesagt, deswegen so, also ich verstehe es total, wenn man sich daran erfreut, sich Videos und Reels bei Insta anzugucken, wie so eine Krokodilshow schief geht. Also da ist nun wirklich nicht drüber zu richten.
Ich muss sagen, in Russland gibt es ja immer noch sehr viel Bärendressur.
Ja.
Und man weiß einfach, ne, so ein Bär, das alles auf dem Fahrrad fahren, auf so einem großen Ball zu laufen.
Aber jetzt muss der Bär direkt mit dem Fahrrad über die ukrainische Grenze mit einer Bazooka auf der Schulter, ne? Die Bärenshows sind jetzt ein bisschen anders gestaltet. Da wird jetzt jeder gebraucht.
Die lernen jetzt auch auf Knöpfe zu drücken.
Ja, richtig.
Genau. Auf jeden Fall. Ich bin ganz ehrlich, es gibt ja auch manchmal so Videos, wo jetzt so auf Bild.de dann Zirkusvorstellung geht schief, Bär greift Dompteur an.
Ja.
Ich feiere das immer total.
Also feiern im Sinne von, du guckst es dir gerne an oder du bist für den Bären?
Ich freue mich, weil ich bin für den Bären, ich bin total für den Bären.
Aber du bist doch totaler Zirkusfan.
Ja, aber warte, aber weil ich mir oft denke, weil die so misshandelt wurden und so wie bei Elefanten gibt es das ja auch, die haben ja ein sehr gutes Gedächtnis, dass sie nach Jahren irgendwie diesen Typen dann umbringen, wo sie da in Gefangenschaft gelebt haben. Ich glaube dann, manchmal hat das wirklich einen Grund, wenn die so durchticken, weil mein Freund Martin Lacey Jr., der eben diese 26 weißen Löwen und Tiger hat, der zeigt ja, wie es auch anders gehen kann, weil da passiert sowas einfach nicht. Oder ist auch sowas noch nie passiert, weil das einfach seine Freunde sind und die respektvoll...
Seine Freunde sind.
Ja, natürlich sind das seine Freunde. Also wie Arthur mein Freund ist, sind das seine Freunde. Und das beruht auf gegenseitigem Respekt, ne? Also wirklich unwürdevoll. Und bei so einem russischen Zirkusbären, ich glaube, da kann man sich...
Darf man durchaus seinen Zweifel haben.
Ne? Ja, ich war gestern Abend noch was essen, ohne den Hund, weil es ist immer ein Problem hier in Paris, mit dem Hund Taxi zu fahren. Da bin ich nochmal schnell alleine los, war in der Brasserie.
Wieso? Aber Arthur kennt sich doch mittlerweile in Paris ganz gut aus. Er wird dich doch, normalerweise wird er dich doch überall hinbringen, wo du hin willst, ne? Wo ist denn das Problem, mit Arthur Taxi zu fahren? Verdient er sich jetzt mittlerweile so ein bisschen was dazu, weil die immer so teuer essen gehen?
Oh Gott, ey, Alter.
Ich stelle mir gerade vor, ein Taxi fährt vor Arthur mit Schwanzwedeln so. Okay, steig rein an. Ne?
Glaubst du, dass seine Stimme so ist?
Ja, er ist ja wiederum relativ klein. Er hat ja einen kleinen Resonanzkörper. Ja,
aber ich glaube, hey, seine Stimme...
So wie Eddie Murphy in Deutschland immer synchronisiert wurde. Hey Mann, steig ins Taxi ein.
Aber das wüsste ich. Weiß, ich würde alles dafür in der Welt geben, nur so einen Satz, dass er nur einen Satz sagen würde, nur um damit ich wissen würde, wie seine Stimme klingt.
Ich habe dich nie geliebt. Und dann stirbt er.
Habe ich dir die Geschichte nicht mal erzählt mit meinem Vater und dem Herzinfarkt vortäuschen?
Ja, oh ja, oh mein Gott.
Da musste ich gerade dran denken. Weil dieses, oh Gott. Und dann war das ja wirklich so, hatte ich ja mal erzählt, ne, dass er immer so, als willst du, oh Gott, ruf einen Arzt. Ne, und dann so.
Das ist auch hart, ne,
und immer wieder, als Horror als Kind. Aber ja, und dann hatte er ja wirklich einen Herzinfarkt, wie alle, ja, ist klar. Irgendwann, ich hätte das mal... Bei so Trauerfeiern, ne? Da ist ja auch immer ein Verwandter, ne, wenn man da noch sitzt zusammen, der besonders so, also so gerade wenn man dann so neurotisch, jüdisch, russische Verwandte hat, da gab es eine entfernte Tante, die war so besonders dramatisch und die hörte nicht auf, ne, und am Weinen und warum er, warum, als mein Vater gestorben ist, warum nicht ich? Und ich dachte mir kurz einen Moment, ja stimmt eigentlich, warum eigentlich nicht du?
Alle haben sich das gefragt, wahrscheinlich in dem Moment. Ja. Stimmt, ey, das hätte wirklich eher du sein sollen. Ne?
Ja, auf jeden Fall war ich gestern Abend essen in der Brasserie Lipp, wo wir auch schon mal waren. Und das ist jetzt noch, ich habe mich sehr gefreut, ich habe mich hingesetzt und dann guckte ich hoch über die Tür von innen und die hatten da ja das Plakat noch vor 6 Wochen aufgehangen, nur für so einen kurzen Moment, ne, weil wir ein Foto machen wollten da, weil ja viele Szenen das spielen. Und dann setze ich mich hin.
Das ist ein schönes Foto.
Dann gucke ich da hoch, hängt das da immer noch.
Ach geil, ach toll.
Ja, dachte ich auch, ey, wie, da gebe ich zu, ne, da habe ich mich wirklich gefreut in Paris, in diesem Restaurant, wo dieses riesige Plakat jetzt über der Tür prangt.
Ja.
Und das Absurde war, dann habe ich...
Also da muss ich ganz kurzes Sternchen setzen, da bin ich also, sag mal, aus schriftstellerischer Sicht gibt es, glaube ich, zwei Menschen, auf die ich dann wirklich im besten Sinne neidisch bin. Der eine ist Benedikt Welz, der Autor, der ja, glaube ich, derzeit auch in Paris lebt und sogar studiert. Dessen Buch ich in einer Buchhandlung in Paris gesehen habe, wo ich dachte, wow, das ist schon toll, wenn du es so als deutscher Schriftsteller irgendwie schaffst, da ausgestellt zu werden. Das ist also deutlich, deutlich schöner, als jetzt irgendwie mit den ganzen Trotteln auf der Frankfurter Buchmesse rumzuhängen. Und da mit dem Buch ausgestellt zu sein in der Brasserie Lipp, das ist doch auch toll. Also das finde ich schon wirklich,
total.
Das ist wirklich was Schönes.
Ja, und pass auf, was dann so interessant war, weil ich hatte direkt den Tisch auch bei der Tür so und neben mir war auch ein Tisch. Und da saß die Frau, so wie ich, auch auf der Bank, so mit dem Blick in den Spiegel gegenüber. Die hatte auch eine schwarze Brille, so wie ich, die aß. Und dann sagte ich diesem Guest-Manager, ach, das ist ja immer noch da.
Ja.
Und dann sagte die Frau, hält ihr Handy in der Hand neben mir. Sie so, Moment mal, auf Englisch, ne?
Ja.
You are the guy who wrote this book?
Is that you?
Ich so, yes. Ich so, yeah. Ja, die war halb Brasilianerin, halb Italienerin. Und aber auf Englisch, you're the guy who wrote this book? Ich so, yes. Und sie so, und dann zeigt sie mir Handy-Display. Und dann sehe ich ein Bild von mir auf ihrem Handy, wo sie gerade einen französischen Artikel über mich liest.
Ach, wie lustig.
Und dann sagte sie, this is so crazy, because I liked the title and I looked it up. Und dann haben wir uns einfach eine Stunde sehr nett unterhalten. Und es war natürlich schade, weil das Buch gibt es natürlich noch nicht in Englisch oder Französisch. Aber
auf Französisch wird es doch bestimmt aufgelegt werden, ja, wenn es doch wirklich so viel mit der Stadt Paris alleine zu tun hat.
Solange ich das nicht mit Google Translate übersetze, finde ich, ist das auch
eine ganz... Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten das Beste.
Naja, aber was ich sagen wollte, es war auf jeden Fall ein super schöner Abend. Ich saß da eine Stunde, war einfach sehr, sehr herzlich. Und das war lustig, der eine Kellner, ich hatte Arthur nicht dabei, der eine Kellner, so auch so einer der beiden Gästemanager, kam an den Tisch so und sagt und guckte mich mit großen Augen an, zeigte auf die Bank.
Ja.
Where? Ich so, und da meinte ich sofort, nee, ist alles okay, der ist im Hotel, der schläft, dem geht's gut. Er so, oh, you gave a big shock to me, I was scared already, how is Arthur?
Oh Gott.
Also es war so, wirklich so, so süß einfach. Und es ist ja halt, also ich gebe das auch zu, ne? Das ist natürlich irgendwie ein gutes Gefühl, in einer ganz anderen Stadt irgendwie da reinzukommen und die sind alle so freundlich. Naja, aber wo ich gestern irgendwie an dich denken musste und mich gefragt habe, wie das bei dir war, ich bin dann mit dem Taxi nach Hause gefahren und dann die Lichter Paris, die Brücken, die großen Reklamen von Dior an diesen alten Häusern und so und auch diese Ruhe im Auto und da lief irgendwie so, ich glaube, Buena Vista Social Club lief da und ich hatte das gar nicht als solches wahrgenommen, weil ich das damals, als das so totgedudelt wurde, so schrecklich fand, aber ich hab's dann so einen Song da gegoogelt, dann war das, fand's richtig angenehm und da habe ich wirklich gedacht, es ist das Schönste, was es gibt, hinten auf so einem Rücksitz von so einem Auto oder so einer Limousine zu sitzen und einfach durch die Nacht gefahren zu werden. Einfach durch die Nacht, durch die Welt eigentlich gefahren zu werden, auf so einem Rücksitz zu sitzen und dann musste ich irgendwie...
Das ohne Haftbefehl auf der Seite da neben dir?
Ja. Naja, und dann musste ich an die Autofahrten meiner Kindheit denken, ja. Und wie dieses Gefühl einfach war, wenn man abends bei Bekannten war, zum Beispiel in Bremen, ne, wo man dann danach noch nach Hause gefahren ist, ne, dann ist man da in Bremen um 11 Uhr los oder 11:30 Uhr, dann ist man so mit den Eltern, wir hatten damals so eine S-Klasse, so ein Mercedes, dann auf der Rückbank der goldenen S-Klasse, ne, die Eltern vorne und das war so ruhig, ne, und man fuhr nur durch, warum guckst du schon wieder, wo ist der Witz?
Nein, ich
nee, du wolltest gerade wieder, ich kenne dich, du, dieses schelmische Gesicht, du hast einen Gag, aber du dachtest, ich mach den jetzt nicht, dann zerstöre ich hier seine Geschichte.
Also ungefähr.
Ja, welcher war es denn?
Nein, ich war nur bei der goldenen S-Klasse, ich war natürlich irgendwo bei Bang Boom Bang, aber erzähl bitte weiter.
Ach so,
ich möchte wirklich nicht kaputt machen.
Nee, ist es ja gar nicht, da gibt's auch gar nicht so viel zu erzählen, es war einfach so ein, und dann ist man irgendwann eingeschlafen, aber irgendwie, die Welt war dann immer in Ordnung, dieses beruhigende Autogefühl auf der Autogeräuschgefühl und dann kam man ja zu Hause an und man war so verschlafen und kennst du das, als man noch so 6 Jahre alt war, 5 Jahre alt war, vielleicht 7, dass dann die Mutter oder der Vater dich quasi schlafend aus dem Auto getragen haben und in dein Bett gebracht haben. Und das ist so, also das ist schon wirklich, an das Gefühl musste ich denken, das hatte ich damals. Mhm. Das hat wirklich was von Geborgenheit, ne, und Sanftheit. Total. Ne?
Also dieses Gefühl kenne ich natürlich, weil ein frisches Gefühl, ein altes überlagert. Ich kenne es jetzt natürlich in erster Linie aus der Vaterperspektive. Da ist es mir natürlich schon häufiger so gegangen, dass ich genau das mit Pippa gemacht habe. Deswegen, also erlebe ich manchmal diese kindlichen Gefühle wieder über meine Tochter, wenn ich, also was zum Beispiel jetzt gerade eben ein Gefühl ist, was natürlich in diesem Jahr jetzt nicht mehr stattfinden wird, dass nach einem langen Tag, zum Beispiel am Strand, in der Sonne, am Wasser, du nochmal so 20, 30 Minuten nach Hause fährst und das Kind ist auf dem Beifahrersitz, hat noch so die Haut, noch so irgendwo zwischen Sonnencreme, Wasser, Sand, minimal Sonnenbrand, so leicht errötet und dann liegt das Kind auf dem Beifahrersitz, es läuft Musik und sie schläft dann einfach so auf dem Beifahrersitz ein und es fällt noch so Licht, es fällt noch so Sonnenlicht ein auf den Beifahrersitz und die Scheiben sind runter, du kriegst noch so einen leichten Fahrtwind mit Und dann denkst du manchmal, wenn du dann so von der Fahrerseite rüberblickst, denkst du, oh, das ist doch mit das schönste Gefühl, was man überhaupt auch als Kind hatte. Du liegst da und schläfst einfach in deinem Sitz im Auto und es ist heiß, es kommt so ein leichter Wind rein, du hörst Musik und du hattest so einen ganz herrlichen Tag am Strand. Das ist so ein kindliches Gefühl, was da immer wieder hochkommt.
Total. Und ich habe diese Erinnerung der Geborgenheit, im Bett abends auch zu liegen, und dann kommt irgendwie bei mir was der Vater, der immer noch reingekommen ist und mich gesegnet hat. Und einfach, wenn man die Schritte schon hörte, wie der dann kam, ne, und dann war man so alleine mit seinem Kassettenrekorder, eine kleine Lampe war irgendwie noch an. Hm. Ich starrte auf die Aufkleber, die in der Innenseite meines Klappbetts klebten, und die hatten ja auch was von so einer Vertrautheit, ne? Immer wieder dieser Blick an diese Wand mit diesen Aufklebern, die dir irgendwie was bedeuteten. Und ich hatte da einen Aufkleber. Es gab eine Sendung, da war ich 8 oder 9 Jahre alt, beim NDR, die hieß Rudi macht's möglich. Eine Sendung, wo Rudi Carrell Kindern Wünsche erfüllt hat.
Ja.
Und ich hatte halt den Traum, im Zirkus aufzutreten. Das war mein Traum, ne? Einfach als irgendwas im Zirkus aufzutreten. Und ich habe da dann mal hingeschrieben, so einen Brief. Und es kam dann wirklich Monate später vom WDR, oder es war der NDR oder WDR, eins von beiden, kam ein Brief zurück: Hallo lieber Oliver, danke für deinen Brief. Wir würden dir gerne deinen Traum erfüllen, nur leider wurde die Sendung eingestellt. Aber wir hoffen, wir können dir mit dem Aufkleber eine Freude machen. Da war da so ein Aufkleber drin vom WDR: Rudi macht's möglich. Ne? Und der klebt dann auch in der Innenseite meines Betts. Und das war für mich alles. Ne? Weil das war immer dieser Aufkleber, ne, musste ich irgendwie mit diesem Traum verbinden, dann, dass ich irgendwann im Zirkus auftrete. Naja, und um die Geschichte vielleicht abzurunden, ich habe vor 3 Wochen den Anruf bekommen, auf den ich seit 40 Jahren warte. Oh. Und zwar rief die stellvertretende Direktion vom Zirkus an und die fragten mich, ob ich bei einem Gastspiel irgendwann Zirkusdirektor sein will.
Aber das ist doch im Grunde genommen, das ist doch wirklich die Erfüllung, das ist doch wirklich die, also tu mir bitte nur, also ich freue mich sehr für dich, aber tu mir bitte einen Gefallen, wenn du das gemacht hast, bitte nicht einfach danach sterben, weil dein Körper gesagt hat, du hast jetzt alles erreicht, du musst jetzt nichts mehr hier, also bitte einfach dann weiterleben. Ich weiß, du hast dann dein gepiekt. Nee,
ich habe noch viele, ich muss sagen, ich habe sehr viele Ziele und sehr, sehr viele, viele Pläne noch. Das ist jetzt nicht dieses,
das wollte ich nur wissen.
Was weil auch, das auch schön war,
täte mir dann auch leid.
Ja, was auch schön war, nur kurz, ich war, der Grund, warum ich in Paris bin, ist Paris, nein, ist auch ein Konzert, auf dem ich vorgestern war, und zwar war ich bei einer meiner, also Motorcycle ist ja meine Lieblingsband, meine Zweitlieblingsband war und ist immer noch, also so Top 3, also Motorcycle, No Twist und Pavement. Ich habe vorgestern, deswegen war ich in Paris, Pavement gesehen.
Ja.
Und in so einem
für
alten...
Für Pavement bin ich wirklich zu stumpf. Das ist mir vom Angang her ist mir das einfach wirklich zu schief, muss ich echt sagen.
Echt?
Das ist mir immer so ein bisschen zu sehr neben der Spur. Das ist ja so eine Musik, die darauf angelegt ist, so ein bisschen schief zu klingen mitunter. Und mir ist es, gibt glaube ich einen Song, und der ist glaube ich von Pavement.
Shady Lane meinst du wahrscheinlich.
Nee.
Cut Your Hair.
Nee, auch nicht. Fällt mir jetzt gerade
naja,
nicht
ihre
ein.
Musik ist irgendwie wie so eine Hängematte aus Neurosen, auch mit den Texten und auch so verspielt und so. Sie waren ja irgendwie wie die Kinder von Sonic Youth. Ich verstehe, was du meinst, aber ich schicke dir mal 3 Lieder, wo ich glaube, dass du...
Das mag sein.
Genau, aber das war wunderschön, und da fiel mir nur wieder ein.
Ja.
Weil ich war, als ich 15 war, hatte ich eine Band und ich liebte Pavement so und wir hatten so ein Album, so eine CD und da dachte ich mir, das wäre doch toll, wenn die von Pavement die CD auch mal hören.
Ja.
Und dann habe ich rausgefunden, wie der Bassist von Pavement heißt, habe irgendwie bei der internationalen Auskunft, Telefonauskunft angerufen, habe mir einfach seine Nummer, der stand im Telefonbuch und dann habe ich da irgendwann angerufen. Also ja, Mark Eibold, hi. Ich so, ja, hi, das ist Oliver Polak. Hi, das ist Oliver Polak von Germany. Ich so, nee, und dann habe ich ihm erzählt, ich habe eine Band und so. Und dann habe ich mit dem so 10, 15 Minuten telefoniert. Lustig. Also wirklich komplett geistesgestört von mir auch, ne? Wirklich übergriffig belästigend. Aber dann hat er mir seine Adresse auch gegeben.
Ja.
Und dann habe ich ihm meine CD geschickt und ich glaube, der hat mir irgendwann mich kontaktiert. Entweder war das eine E-Mail oder eine Postkarte.
Ach ja.
Und hat nur gesagt, ja, findet er lustig, findet er gut und irgendwann hatte ich den irgendwo auf dem Konzert nochmal gesehen, hatte ich ihn kurz angesprochen, erinnerte sich dann nicht mehr richtig, aber da dachte ich auch, ich schwelgte da auch in so Erinnerungen aus der Kindheit auf diesem Konzert und ich muss immer wieder sagen, Konzerte in Paris, einfach was anderes.
Ja.
Nur schöne Menschen, alle lachen, alle freuen sich, alles ist geil. Anders als mein Auftritt im Bordbistro vorgestern um 6.50 Uhr steige ich in den ICE in Berlin und ich hatte meine Maske irgendwie, nicht meine, ich hatte keine Maske dabei. Dann bin ich sofort,
du bist ja gut vorbereitet.
Ja, dann bin ich, ja genau, dann bin ich ins Bordbistro, dieses Rollo war noch runter und dann kam der Schaffner und meinte, ich, ja, ich warte hier nur, ich brauche eine Maske. Er so, ja, überhaupt kein Problem. Ne? Und dann stehe ich da mit dem Hund, und dann kommt irgendwie so eine Frau da rein, guckt mich an, ist das ihr Hund? Und ich dachte, es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Hund hier alleine gerade Zug fährt, ne? Ja, ist mein Hund. Ja, der darf hier nicht sein und der. Alles um 6:50 morgens, ne? Komplett durchgedreht, ne? Oh. Wo ich auch dachte, ey, warum muss man denn so sprechen?
Ja. Ja.
Und da habe ich gesagt, aber dann war sie in der Zurechtweisungsfalle, weil ich sagte, ja, das mag ja alles sein, aber ich habe keine Maske. Ja. Also dann gehe ich jetzt ohne Maske wieder ins Abteil oder was? Ich wollte hier eine Maske. Und dann hat sie dann gemacht, das Geräusch. Ja, und dann habe ich eine Maske gekauft, habe noch was zu trinken gekauft und Arthur auch. Und dann sind wir ins Abteil gegangen.
Ich werde mich jetzt zum Schluss nicht mehr über die Deutsche Bahn auslassen, weil dafür hasse ich die Deutsche Bahn ja am meisten, dass ich dann so deutsch sein muss, um mich über die Deutsche Bahn aufzuregen. Aber die 7 Stunden von Hamburg nach Köln kamen auch nicht von ungefähr. Und ich möchte es abschließend nur bei einer Sache bewenden lassen. Es hilft wirklich sehr, wenn man einen guten Handybetreiber wie Vodafone hat. Wenn man nicht Bahn fährt, na, ich fahre ja wirklich gerne Bahn,
ich auch wirklich gerne
und ich werde auch nicht davon abrücken und es ist auch auszuhalten, aber das ist interessant, also das zum Schluss, es ist auch auszuhalten, wenn man so wie ich in der Pampa steht, kurz nach Abfahrt aus Hamburg, irgendwo zwischen Hamburg und Bremen, weil vor dir auf dem Gleis ein kaputter Güterzug ist, beziehungsweise ein Güterzug mit einer Lok ohne eigene Antriebsleistung und dann stehst du mitten in der Pampa und es ist ein Unterschied, ob du das Ganze erlebst mit Edge-Verbindung, sprich keinem Internet, oder mit 5G, dass du dir selber einen Hotspot legen kannst und du halt einfach arbeiten oder einen Film gucken kannst. Das habe ich schon festgestellt. Also ob ich das Ganze so gelassen hingenommen hätte, nur mit Edge-Verbindung?
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Vodafone.
Ich habe noch nie in meinem Leben so leidenschaftlich und lustvoll für etwas geworben wie Vodafone, wie häufig die mir alleine schon in der Bahn den Arsch gerettet haben, denn dieses Fick-Internet da geht ja wirklich nie. Aber ich möchte wirklich zum Schluss nicht, weil ich muss jetzt auch langsam los, ich muss zu meiner Mama ins Krankenhaus und...
Ja, nee, also sowas kannst du nicht einfach so zum Schluss sagen und da das ignorieren. Warum ist deine Mama denn im Krankenhaus?
Nein, ich werde das jetzt nicht nur ausführen, aber also sag mal, sie hat ein gesundheitliches Thema, dessen man sich hier in Hamburg besser annehmen kann und und jetzt besuche ich sie.
Aber ihr geht's okay soweit.
Ihr geht's okay soweit und damit es ihr auch künftig okay geht, war es sinnvoll, hier nach Hamburg zu kommen. Also ich habe sie nach dem Kölner Treff habe ich sie am Donnerstag aufgegabelt in Dortmund, sind mit ihrem Auto hier hoch nach Hamburg gefahren und eigentlich war es geplant, sie macht einen Tag Checks und Tests und dann verbringt sie halt lange Wochenende hier und wir gehen essen und spazieren. Das ist jetzt so nicht möglich. Die haben jetzt gesagt, sie bleiben mal direkt hier. Jetzt machen wir das mal ein bisschen ausgedehnter. Bin ein bisschen, muss ich zugeben, co-enttäuscht mit ihr, dass sie halt eben, ne, wie so ein kleines Kind, da sind wir wieder bei dem kindlichen Gemüt, dass sie doch länger im Krankenhaus bleiben muss, anstatt das Wochenende durch die Gegend zu flanieren. Aber es ist sinnvoll. Nur ich muss jetzt langsam los. Man muss ja auch immer einen Corona-Test machen, also sowohl ich als auch die Kurze, um sie dann wieder besuchen zu können in einer klinischen Einrichtung. Aber das mal nur am Rande. So, also ich mache mich jetzt mal vom Acker und wünsche dir einen schönen Tag, mein lieber Oliver. Und ich freue mich, wenn wir Ende November gemeinsam, wenn alles gut läuft. Also ich habe extra schon mal bewusst mir jetzt keine Termine da reingelegt und ich hoffe, wir kriegen es hin, entweder nach London oder nach Paris gemeinsam zu fahren. Ich habe auch irgendwie Bock auf Paris, muss ich zugeben.
Echt, kann ich gar nicht nachvollziehen. Wir wünschen euch auf jeden Fall auch ein gutes Restwochenende, einen guten Tag der Deutschen Einheit. Und das ist auch die größte Lüge der Welt. Deutsche Einheit.
Zumal es noch nicht mal der Tag der Deutschen Einheit ist, der ist ja schon einen Monat wieder vorbei. Alle Heiligen. Alle Heiligen.
Ach, stimmt.
Das kann doch wohl nicht sein, dass sie den Tag der Deutschen Einheit, meinen Tag, auf das Ende von Oktober legen.
Sag mal, was hätten denn Meister Eder und Pumuckl zu Kanye West gesagt?
Warte, nee, sag mal. Ja. Wer wird gerade wach?
Ja, okay, Pumuckl, ich bin gerade wach geworden. Was hab ich denn da am Fußball? Was sind denn die solche Schule?
Weißt du, Eder, das sind Yeezys. Die habe ich dir im Schlaf an die Füße gemacht. Und jetzt habe ich bei den Bullen geklingelt. Die nehmen dich gleich fest als führenden Antisemiten hier im Dorf.
Ja, okay, Pumuckl, da klingelt's ja schon. Du bist ein rechter Lausanne. Das gibt's aber überhaupt nicht. Das ist so wirklich...
Also.
Meine Tochter und guckt, was ist ja mit dem alten Buch.
Also.
Aber die fragt sich schon nicht mehr.
Macht's gut.
Friendly Fire ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Langel. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Ab 17!
Ich bin Tommy Wosch.
Und ich bin Katrin Wosch, hallo.
Und zusammen sind wir die Meyers.
Naja.
Wir sind aber vor allem ein Ehepaar. Wir sind ein glückliches Ehepaar, aber nur, wenn ihr diesen Podcast abonniert.
Ab 17.
Also wenn ab 17 ein Pferd wäre, dann wäre es ein echt tolles Pferd.
Die tägliche Feierabend-Podcast-Show.
Ihr könnt mit uns Feierabend machen. Das ist ein ganz neues, schönes Gefühl. Das ist ein Ritual. Wenn ihr Feierabend habt, drückt ihr auf ab 17.
Dann ist Feierabend. Und zwar in jeglicher Hinsicht.
Es ist immer so eine halbe Stunde und jeden Freitag haben wir Gäste.
Jakob Lund hier bei uns im Studio.
Nein, nein, lass mich, um mich anzufassen.
Vis-à-vis ist heute bei uns.
Ich war mal richtig Fan von euch.
Das war es ja, gut. Ich war. Aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. Woher weißt du das?
Tommy, ich muss auch die Amateure kennen, nicht nur die Profis.
Ab 17 ist aber vor allem toxische Weiblichkeit.
Männer haben von klein auf ihren Penis immer in der Hand und Frauen no. haben nicht...
Ja, aber ihr seht's halt die ganze Zeit.
Was?
Naja, euren Penis.
Und die Frauen eben nicht und deswegen biete ich unter anderem Vulva-Mapping an und wie ich mitbekommen habe, wäre das ja auch für dich mal nicht schlecht, ne?
Ich habe ja auch immer gesagt, du bist die schönste Ehefrau des Jahrtausends, aber nicht die fleißigste.
Ich muss morgens schon bei 3 Kindern gucken, winken die fröhlich, wenn ich weggehe oder weint jemand? Habe ich wieder was falsch gemacht? Lag die falsche Stulle da? Ist irgendwas?
Also irgendwie habe ich jetzt noch weniger Bock, ins Gefängnis zu gehen, denn je.
Ja, ich denke manchmal, da hätte ich meine Ruhe.
Aber hier hast du doch eigentlich auch deine Ruhe, oder nicht?
Ja, aber nicht den ganzen Tag.
Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.
Schnauze!
Nicht.
Ach so. Ich meinte meinen Mann!
Okay, gut gemacht.